ARD. Hallo, ihr hört wieder Hamburg heute. In diesem Podcast geht's um Themen, die unsere Stadt momentan beschäftigen. Ich heiße Tanja Richter und ich hätte das nicht gedacht. In Hamburg gehen immer mehr Kinder hungrig zur Schule, weil sie zu Hause kein Frühstück bekommen. Das hat der Verein Brotzeit bekannt gegeben. Er bietet Frühstücksclubs für betroffene Kinder an. Wo die sind und wie viele es mittlerweile davon in Hamburg gibt, dazu gleich mehr. Vorher sprechen wir aber noch über den Blockprozess. Denn da hat der Hauptzeuge David Barkay weiter ausgesagt und er hat die Angeklagte Christina Block schwer belastet. Und nicht nur die.
Heute hat Barkay auch den Namen Eugen Block mehrfach genannt. Er hat ihn immer den Patriarchen genannt, das war wohl damals der Arbeitstitel. Und er hat gesagt, der Patriarch, der war die ganze Zeit involviert.
Ja, das ganze Gespräch über die Aussage des Hauptzeugen mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner hört ihr gleich. Außerdem geht's um eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Wandsbek. Heute ist Donnerstag, der 11. Dezember. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Top-Thema heute in Hamburg ist natürlich ganz klar wieder der Blockprozess am Hamburger Landgericht. Denn dort hat der Hauptzeuge David Barkay weiter ausgesagt. Er ist ja der mutmaßliche Chef der Gruppe, die beiden jüngsten Blockkinder Silvester 2023 in Dänemark entführt hatte. Die Mutter der Kinder, die Hamburger Unternehmerin Christina Block, die soll diese Gruppe beauftragt haben, heißt es in der Anklage. Sie bestreitet das aber. Der Hauptzeuge David Barkay hat sie heute allerdings schwer belastet. Mir ist dazu jetzt unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner zugeschaltet. Elke, was hat David Barkay denn gesagt? Wie ist das Ganze aus seiner Sicht abgelaufen?
Na, er hat schon eine wirklich ganz andere Version des Ganzen erzählt, als Christina Block selber das getan hat. Also sie bestreitet ja tatsächlich, dass sie vorher wusste, dass es eine Entführung geben soll. Da hat er schon mal gesagt, dass die Beauftragung von vornherein, als er überhaupt angeheuert wurde von der Familie Block, schon ein bisschen anders ausgesehen hat, als Christina Block das darstellt. Sie hatte gesagt, sie habe David Barkay und seine Firma Cyber Cupola angeheuert, um die IT-Sicherheit im Hotel zu überprüfen. Davon war bei Barkay heute gar keine Rede. Er hat gesagt, es ging von vornherein darum, Informationen über das Leben der Kinder in Dänemark zu sammeln. Und dann hat er vor allem lange ein Treffen geschildert, von dem Christina Block nicht gesprochen hat. Dieses Treffen war 3 Tage vor der Entführung, sprich am 28. Dezember 2023 im Hotel Elysee der Familie Block. Und da soll Christina Block sich mit dem späteren Entführungskommando getroffen haben, soll diesem Team, wie Barkay es immer genannt hat, gedankt haben, dass sie aus Israel alle gekommen seien, um die Kinder zu retten, so hat sie es ausgedrückt. Also das war ein Treffen, was, glaube ich, sehr zentral werden kann in dem Ganzen. Und davon hatte Christina Block einfach nichts gesagt. Und das widerspricht natürlich dann doch mal ihrer Geschichte, die heißt, ich habe von der Entführung gar nichts gewusst.
Ging es denn heute auch um die Silvesternacht oder kommt das noch?
Ging auch um die Silvesternacht. David Barkay hat auch ausführlich geschildert, wie das Ganze abgelaufen ist. Das hat sich so im Wesentlichen aber mit dem gedeckt, was der eine Israeli, der angeklagt ist in diesem Prozess, auch schon geschildert hat. Er war ja der Einzige, der gestanden hat, der gesagt hat, ich war dabei bisher. Und der hatte das schon sehr detailliert geschildert und im Ergebnis hat sich das gedeckt mit dem, was David Barkay heute auch nochmal gesagt hat. Er hat nochmal ergänzend gesagt, dass er dann irgendwann mitbekommen hat, dass die Kinder an den Händen gefesselt wurden. Das hätte ihn sehr erschüttert, sehr erschrocken, weil er ausdrücklich die Anweisung gegeben habe, ohne Gewalt.
Also hat er heute Christina Block schwer belastet. Es war also ein schwieriger Tag für Christina Block. Ich denke, das kann man sagen. Barkay hat ja aber wohl noch weitere Personen aus ihrem Umfeld belastet, oder?
Ja, genau. Man kann sagen, dass es auch noch für ein paar weitere Personen aus ihrem Umfeld heute nicht gut gelaufen ist. Vor allem für ihren Vater, für Eugen Block, den Gründer der Steakhouse-Kette Block. Gegen den war ja von der Staatsanwaltschaft ursprünglich auch mal ermittelt worden, ob er irgendwas zu tun hatte mit dieser Entführung, mit der Beauftragung. Die Ermittlungen sind dann eingestellt worden. Er ist nicht angeklagt worden, weil sich da kein Verdacht erhärtet hat. Aber heute hat Barkay auch den Namen Eugen Block mehrfach genannt. Er hat ihn immer den Patriarchen genannt. Das war wohl damals der Arbeitstitel. Und er hat gesagt, der Patriarch, der war die ganze Zeit involviert. Er habe immer in Kontakt gestanden mit dem Familienanwalt der Blocks, der jetzt auch hier mit angeklagt ist, der so ein bisschen der Verbindungsmann gewesen sein soll zwischen der Familie Block und David Barkay und seiner Firma. Und mit ihm hat eben auch Eugen Block immer in Kontakt gestanden. Und der habe wohl auch Druck gemacht, dass die Kinder langsam aus Dänemark zurückgeholt werden sollten vom Vater. Und von Eugen Block soll wohl auch die Devise ausgegeben worden sein. Noch vor Weihnachten 23 sollten die Kinder zurück in Hamburg sein. Also auch der Name ist gefallen. Und auch der Familienanwalt, der da so diese vermittelnde Position gehabt haben soll. Auch für den, glaube ich, war es heute nicht der beste Tag, weil doch David Barker das so dargestellt hat, dass der ziemlich involviert war in alles und wohl auch tatsächlich gewusst haben soll, dass da eine Rückholung der Kinder vorbereitet wird.
Aber wie glaubwürdig schätzt du denn diese Aussage von David Barker jetzt ein?
Also man muss natürlich die Aussage insofern sehr vorsichtig erstmal sich anhören, weil er natürlich ein schwieriger Zeuge ist. Er war der Drahtzieher der Entführung, das heißt, ihm droht selber noch ein Strafprozess. Er hat eigene Interessen, die er hier verfolgt in der Aussage. Das ist ganz klar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass so die ganzen Abläufe, die er geschildert hat, sich jetzt schon so erstmal auch ganz plausibel angehört haben. Also, dass er ursprünglich angeheuert worden sei, erstmal nur um Informationen über das Leben der Kinder in Dänemark zu sammeln und dass dann aber der Druck der Familie auf ihn im Laufe des Jahres immer stärker geworden sei, die Kinder jetzt wirklich zurückzuholen. Das hat sich erstmal ganz glaubwürdig angehört, aber das ist natürlich genau das, wie es jetzt weitergehen wird, dass man im Prozess prüfen muss, ist das jetzt glaubwürdig, ja oder nein? Die Vorsitzende Richterin hat heute schon so ein paar Nachfragen gestellt. An den nächsten Verhandlungstagen, wenn er wieder geladen ist, wird die Verteidigung drankommen und man kann davon ausgehen, dass sie versuchen werden, seine Aussage sehr auseinanderzunehmen.
Dankeschön, Ecke.
Sehr gerne.
Morgens erstmal schön lecker frühstücken. Das ist ja für viele Kinder in Hamburg das Normalste der Welt. Und Frühstücken ist natürlich auch extrem wichtig, um sich überhaupt in der Schule konzentrieren zu können. Aber es gibt immer mehr Kids in Hamburg, die zu Hause kein Frühstück bekommen und dann hungrig in die Schule gehen. Der Verein Brotzeit betreibt für betroffene Kinder Frühstücksclubs, so heißen die. Und dort werden mittlerweile doppelt so viele Mahlzeiten rausgegeben wie noch vor 10 Jahren. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jenny Witt, die mir zugeschaltet ist. Jenny, vorab, was sind denn Frühstücksclubs genau?
Ja, das sind Orte, wo Kinder eine halbe Stunde vor dem Unterricht ankommen und gemütlich und vor allem gesund frühstücken können. Da gibt's dann so ein richtiges kleines Buffet, also mit Müsli, Cornflakes, Marmelade, Honig und auch Gemüse, Äpfel, Gurken und so weiter und Getränke, Saft und Tee. Also wirklich so eine ganze Fülle an leckeren Dingen. Und die Kinder können da hinkommen, sich den Magen füllen und sie müssen sich auch nicht erklären. Niemand fragt, warum sie zu Hause kein Frühstück bekommen. Sie können da auch gemeinsam essen und treffen ihre Freundinnen und Freunde. Ja, und das hilft dann natürlich, einigermaßen wach und gestärkt in den Schulalltag zu gehen. Und die Menschen, die das Frühstück servieren, das sind Ehrenamtliche. Beim Verein Brotzeit zum Beispiel, der betreibt die meisten Clubs in Hamburg, da sind das 225 Seniorinnen und Senioren. Und es werden immer Menschen gesucht, die gerne mithelfen wollen.
Und das findet dann in den Schulen statt?
Richtig, genau. Jede Schule, die teilnimmt, stellt dann eine Räumlichkeit zur Verfügung und da werden die Frühstücke dann aufserviert.
Wie viele solcher Frühstücksclubs haben wir denn in Hamburg und wo sind die?
Also momentan sind es 32 Clubs, sagt die Schulbehörde. Zuletzt hat Brotzeit einen an der Grundschule Öjendorfer Damm eröffnet und nächstes Jahr sollen 3 weitere ihre Türen öffnen. Einer in Bergedorf und 2 an den sogenannten RE-BBZs. Das sind Schulen und Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Problemen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass diese Clubs an Schulen in den weniger wohlhabenden Gebieten Hamburgs sind. Die haben im vergangenen Jahr dort mehr als 250.000 Frühstücke serviert. Ein Riesenanstieg in den letzten 10 Jahren. Da waren es noch 118.000 im Jahr 2014. Ja, und außerdem gibt es in Hamburg noch 2 Clubs von der Deutschen Lebensbrücke an der Grundschule Max-Eichholz-Ring in Lohbrügge. Und seit 2 Monaten auch an der Stadtteilschule Eidelstedt. Da können also sogar die etwas älteren 5- bis 7-Klässler lecker frühstücken. Ja, und der Bedarf, der scheint sehr hoch zu sein.
Ja, aber wie erklärt man sich das denn? Warum kommen denn immer mehr Kinder hungrig in die Schule und frühstücken nicht zu Hause?
Naja, es liegt an vielen Gründen. Also Armut ist sicherlich einer der wichtigsten. Und es ist tatsächlich so, dass man schätzt zumindest, dass inzwischen rund jedes 4. Kind ohne Frühstück zur Schule kommt. Also eine Riesenzahl. Jedes 5. Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Manche Familien haben wirklich das Geld nicht, um morgens Essen auf den Tisch zu stellen. Aber es gibt eben auch Eltern, die sehr früh oder sehr spät arbeiten oder Eltern, die gesundheitliche Probleme haben und die sich nicht kümmern können um die Kinder morgens. Ja, und genau diese Kinder profitieren natürlich von den Frühstücksclubs und die Schulen selbst ebenfalls. Das sagt das Bundeszentrum für Ernährung und berichtet, dass Schulen, die ihren Kindern diese Frühstücksclubs ermöglichen, einfach ruhigere und wachere und konzentriertere Kinder im Unterricht haben.
Du hast ja gesagt, dass es auch immer mehr solcher Frühstücksclubs hier in Hamburg gibt. Ja, wie bekommt der Verein denn eigentlich mit, wo es überhaupt Bedarf gibt hier in Hamburg?
Ja, die Schulen, die melden sich direkt bei Brotzeit oder bei der Deutschen Lebensbrücke. Und das müssen schon Schulen sein, wo immer mal wieder eine gewisse Anzahl Kinder ohne Frühstück eintrifft. Dann wird geguckt, ob sie genügend Platz für einen Frühstücksclub haben und ob sich genügend Ehrenamtliche finden. Die finden das übrigens ganz toll. Ich habe heute mit einer Ehrenamtlichen gesprochen und die sagt, die Kinder sind wahnsinnig dankbar. Einer hat gerade gesagt, das ist wie Weihnachten und die bedanken sich für das tolle Essen und für die schöne Atmosphäre dort. Ja, und dann legt die Schulbehörde eben auch noch Geld dazu, ne? Also die Vereine finanzieren das aus Spendengeldern und die Behörde legt dann bis zu 250.000 Euro pro Jahr dazu, sagt Sprecher Peter Albrecht. Und Brotzeit plant auch, dass das Angebot in Hamburg weiter ausgebaut wird, damit eben noch mehr Kinder ohne knurrenden Magen in den Unterricht gehen können.
Ja, tolles Projekt. Dankeschön, Jenny. Oh Mann, was war das gestern Abend in Wandsbek? Da hat's eine Verfolgungsjagd gegeben mit der Polizei. Und die endete mit einem schweren Unfall und mehreren Verletzten. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Polizeireporter Finn Kessler, der mir zugeschaltet ist. Ja, Finn, was war da los in Wandsbek?
Ja, die Polizei ist in Wandsbek gestern Abend auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der ja offenbar deutlich zu schnell unterwegs war. Und dann wollten sie ihn stoppen und das bekam der Fahrer dieses schwarzen Mercedes offenbar mit und der trat dann aufs Gas und flüchtete vor der Polizei. Die Polizei, ja, fuhr hinterher, das Ganze war offenbar sehr rasant und dieser schwarze Mercedes, der rammte dann auf der Ahrensburger Straße zwei andere unbeteiligte Autos. Der Fahrer verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen und die Folge war ein sehr schwerer Unfall. Der 31-Jährige flüchtete dann noch ein paar Meter zu Fuß, also der kam aus dem Unfallwrack raus und rannte dann noch weg, versuchte das zumindest, aber nach ein paar Metern war Stopp, da hatten Polizisten ihn geschnappt und gestellt und die haben ihn dann auch festgenommen.
Okay, und gibt's Verletzte?
Ja, insgesamt 5 Menschen wurden verletzt und 3 davon sogar schwer. Unter den Verletzten sind auch Insassen der beiden anderen Autos. In dem einen saßen 2 Senioren, eine 64-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann. Und die Frau wurde unter anderem schwer verletzt, also gehört zu den Schwerverletzten. Und in dem zweiten unbeteiligten Wagen, da saß ein 32-jähriger Mann, der wurde auch verletzt, allerdings nur leicht. Die Ahrensburger Straße, die glich gestern Abend wirklich einem Trümmerfeld, das kann man, glaube ich, so sagen. Der Aufprall der Fahrzeuge, der muss ja sehr stark gewesen sein. Festgehalten wurde dieser Unfall übrigens von einer Überwachungskamera an einer Tankstelle gegenüber.
Mhm. Der 31-jährige Fahrer, hast du gesagt, der ist ja auch festgenommen worden. Mhm. Was hat er denn zu dem Unfall gesagt? Wurde er schon vernommen?
Ob er schon vernommen wurde, das weiß ich nicht genau. Ich gehe davon aus, er wurde auch verletzt bei dem Unfall. Leicht wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht von der Polizei und vom Rettungsdienst. Und der gilt als vorläufig festgenommen und der gehört eine Vernehmung ja auch zu. Was die jetzt ergeben hat, das wissen wir noch nicht. Warum er so schnell fuhr und dann auch noch vor der Polizei flüchtete, das ist auch noch unklar. Das versucht die Polizei natürlich auch noch herauszufinden, wenn er sich denn äußert. Die Polizei, die untersuchte gestern Abend auf jeden Fall noch am Unfallort alles Mögliche. Da kam ein Sachverständiger, jemand, der eine Drohne geflogen hat, um sich das von oben anzuschauen. Es wurden Spuren gesichert, es wurde versucht, diesen ganzen Unfall zu rekonstruieren. Und die Polizei, die fügt das jetzt alles zusammen und ermittelt in dem Fall.
Okay, dann warten wir das ab. Dankeschön, Finn.
Sehr gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Aber ich kann schon mal für morgen ankündigen, da ist unser großer Hand in Hand für Norddeutschland Spendentag beim NDR. Und Motto in diesem Jahr ist Leben ohne Sucht. Infos dazu packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.